Mission, einmal die ganze Bibel mit euch zu durchwandern. Wir haben in den letzten Wochen schon einen großen Bogen gespannt. Von der Erschaffung der Welt über die ersten Menschen, deren Ausrottung bis auf eine Handvoll, der Gründung des Volkes Israel bis zu deren Umsiedlung nach Ägypten. Und auch die Redaktoren der Bibel beendeten an dieser Stelle den ersten großen Abschnitt und fingen einen zweiten an. Das Buch Exodus, welches nach seinem Inhalt betitelt wurde. Das Wort selbst bedeutet schlicht und ergreifend Auszug und erzählt vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Was alles auf dieser Reise und nachher noch passiert, erfahrt ihr auch in den nächsten Wochen. Thematisch liefert das Buch Exodus allerdings nicht nur den Startschuss für die Israeliten auf ihrem langen Weg, sondern auch die Begründung von Feiertagen im jüdischen Kalender. Die Befreiung aus dem Sklavendienst Ägyptens ist für die Juden zum Beispiel so wichtig wie für uns Weihnachten. Eine bis heute lebendig gehaltene Kultur wird gegründet. Erste Speise- und Zugehörigkeitsgesetze werden entlassen. Die Bibel lässt uns sozusagen hautnah an der Geburt einer Nation teilhaben. Wichtige Einzelpersonen werden eingeführt, die eine tragende Rolle in der Bibel haben. Mose, Aaron und weitere. Es passieren wunderliche Dinge. Da brennt ein Dornbusch, ohne dass er verzehrt wird. Eine Feuersäule und eine Wolkensäule wandeln in der Wüste, zusammen mit nach Zahlen der Bibel über 600.000 Menschen umher. Eine Armee wird ertränkt, es regnet Wachteln und Manna. Wasser sprudelt plötzlich aus der Wüste hervor. Und so weiter und so fort. Ich möchte mit euch heute zwei Punkte aus dieser Geschichte genauer betrachten. Erstens will ich eine Antwort auf die Frage wagen, wer und wie dieser Gott ist, der den Israeliten geholfen hat, aus Ägypten zu entkommen. Zweitens dann auch darauf schauen, wie er die Israeliten geführt hat. Und natürlich auch jeweils danach fragen, was dieser Nationalepos mit uns zu tun hat. Denn in dieser Erzählung geht es nicht nur um die Söhne Israels. Zur Erinnerung. Mose, nachdem er aus Ägypten geflohen ist, hat sich eine neue Existenz als Schafhirtennomade aufgebaut. Er hat geheiratet und Kinder bekommen. Nach seinem bisherigen turbulenten Leben könnte hier vielleicht schon der Abspann laufen und er lebte mehr oder weniger glücklich bis... Aber da tritt plötzlich, ganz unvermittelt, Gott in sein Leben. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Mose trifft Gott. Kein Priester, kein Propheten, kein Boten des Herrn, sondern Gott selbst in Gestalt eines brennenden Dornbuschs und redet mit ihm. Ob Mose vorher schon etwas von Gott gehört hatte oder mit ihm zu tun hatte, verrät uns die Bibel an dieser Stelle nicht. Aber zumindest aus der Tradition können wir wohl schließen, dass Mose schon mal etwas von Gott gehört hat. Im Gespräch mit ihm erfährt Mose, dass Gott das Schreien seines Volkes Israels gehört hat und es befreien will. Und dafür hat er Mose auserkoren und will ihn zurück nach Ägypten schicken. Nach längerem Hin und Her, Mose hatte wahrscheinlich auch verständlicherweise Angst, sah sich vor allen Dingen nicht dazu befähigt und hatte höchstwahrscheinlich auch überhaupt gerade keine Lust, diesen Auftrag zu erfüllen, gibt er sein Okay und zieht los. Im Verlauf des Gesprächs passiert allerdings etwas sehr Wichtiges. Gott beschreibt erstmalig sein Wesen. Er selbst sagt den Menschen, wie er verstanden werden will. Und das hat es vorher in der Bibel auch noch nicht gegeben. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Moses Frage nach dem Namen Gottes ist durchaus berechtigt, denn in dem historischen Kontext, in dem wir uns bewegen und in dem diese Erzählung stattfindet, war Polytheismus, das heißt viel Göttertum, noch weit verbreitet und durchaus nichts Ungewöhnliches. Ein Hauptmerkmal neben eben mehreren existierenden Göttern in diesem Weltbild ist, dass diese Götter entweder zusammenleben, aber verschiedene Aufgabenbereiche haben. Kleines Beispiel aus der griechischen Mythologie: Hades lebt in der Unterwelt und kümmert sich um die Toten. Poseidon ist derjenige, der im Meer lebt und alles kontrolliert, was auf den Meeren, in den Meeren und unter den Meeren passiert. Zeus ist der Obergott, der alles so ein bisschen zusammenhält und wenn er gerade nach Lust und Laune irgendwie jemanden findet, der ihm missfällt, einfach mal einen Blitz auf ihn zuschmeißt, um ihn zu töten. Oder aber diese Götter, und das ist dann eher auch das semitische Weltbild, sind autarke Herren, also selbstständige Herren über verschiedene Regionen und haben dann lokal begrenzt Macht. Aber der Gott, der Mose begegnet, wie sich in der Exodus-Geschichte dann auch zeigt, ist anders. Er ist nicht lokal begrenzt und verfügt über Macht im vermeintlichen Herrschaftsgebiet anderer Götter, so zum Beispiel in der Machthemisphäre des Pharao, welcher als Gottkönig galt. Und deswegen auch gerade in dem Video dieses, und Gott schickte Gewitter und Dunkelheit, was für die Ägypter umso bedrückender war, da ihr Gottkönig, der Pharao, ja der Sonnenkönig war. Und das Ausbleiben von Sonne und von Licht eigentlich zeigt, dass Gott oder dass derjenige, der das schicken kann, ihren Gott, ihren Pharao übertrumpfen konnte. Gott kommt also zu seinem Volk, zieht ihm entgegen, um es zu befreien. Und das wird damit dann auch zu seinem Markenzeichen, Befreier und Auslöser zu sein. Mose hat zwar nun eine Antwort auf seine Frage nach dem Namen Gottes erhalten. Ihr erinnert euch, ich werde sein, der ich sein werde. Aber damit kann er wahrscheinlich nicht viel anfangen. Oder versteht ihr, was damit ausgesagt werden soll? Im hebräischen Text oder in der hebräischen Fassung der Bibel, die wir heute vorliegen haben, stehen an dieser Stelle nur vier Buchstaben. J-H-W-H. Sind irgendwelche jüdisch praktizierenden Menschen heute unter uns? Dann bitte ich jetzt um Verzeihung, denn dieser Name wird ja bei euch in der Tradition nicht ausgesprochen. Ich werde es hier tun. Also haltet euch kurz die Ohren zu oder hört weg. Ausgesprochen, nach den Rekonstruktionen, die wir haben, wird er Jahwe. Die Bedeutung dahinter, denn genau wie jeder Name hat auch dieser Name eine Bedeutung, möchte ich versuchen, euch zu erklären. Der Name Gottes, mit dem er sich Mose offenbart hat, stammt von einem hebräischen Verb ab, das Haya heißt und Sein, also das Sein bedeutet. Das Hebräische, in das wir jetzt schauen müssen, um uns zu erklären, was es soll, hat allerdings ein paar Besonderheiten, die wir beachten müssen. Die althebräische Grammatik und Sprache unterscheidet nicht die Zeitstufen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft voneinander, sondern die Abgeschlossenheit der Handlung. Entweder ist eine Handlung vollendet, zum Beispiel vor 5 Minuten habe ich noch auf diesem Stuhl gesessen, oder sie ist eben nicht vollendet. Ich predige gerade oder ich werde in 5 Minuten meine Predigt beendet haben, was ja noch in der Zukunft liegt, aber ich predige halt gerade noch. Das deklinierte Verb Jahwe wird sinngemäß so übersetzt. Ich bin da und werde da sein als derjenige, der ich jetzt bin und in Zukunft sein werde. Ich bin da und werde da sein als derjenige, der ich jetzt bin und in Zukunft sein werde. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, der Gott, der Mose begegnete, der Gott, der sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu erkennen gibt, ist im Hier und Jetzt zu Moses Zeiten wirkmächtig. Er wird aber auch mit uns sein und mit uns in Kontakt treten in unserem Hier und Jetzt. Er ist sozusagen jeweils in der, jetzt in Anführungszeichen gesetzt, Version gegenwärtig, in der er gerade ist. Und das verspricht er mit seinem Namen. Der Gott, an den wir Christen glauben, ist ein lebendiger Gott. Und das Hauptmerkmal der Lebendigkeit ist ja, sich zu verändern und sich zu entwickeln. Das heißt aber nicht, dass der in Anführungszeichen alte Gott schlechter oder der neue Gott besser ist, denn es gibt nur einen. Aber er bestimmt, in welcher Facette er sich uns gegenüber immer wieder neu offenbart. Das ist dann aber auch ein Auftrag an uns, denn dieser Name ist ein Aufruf, immer wieder und in den unterschiedlichsten Situationen nach dem sich offenbarenden Gott zu suchen. Oder wie Jeremia, ein Prophet im Alten Testament, schreibt, wenn ihr mich sucht, so sollt ihr mich finden. Wenn ihr nach mir fragt, von ganzem Herzen, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und das ist der zentrale Punkt. Das ist die Botschaft, die Gott durch alle Zeiten und durch jeden Raum sendet. Er ist da und geht auf uns zu. Diese Botschaft verbirgt sich in diesem Text, die dich, mich und uns alle auch heute noch etwas angeht, die aktuell ist. Was im Buch Exodus Mose und dem Volk Israel offenbart wurde, hat Gott in unheimlich radikaler Weise für alle Menschen im Neuen Testament wiederholt. Er ist in einer ganz neuen Facette erschienen. Er ist als Jesus Christus auf die Welt gekommen und für unsere Sünden gestorben. Um uns den Weg zu ihm zu ebnen, hat er einen großen Schritt auf uns zugemacht. Kennt ihr das Bild von dem Graben, in dem das Kreuz steht und der Querbalken die Brücke zwischen beiden Anhöhen ist?
Dem Bild jetzt etwas verfremdet. Ich habe leider kein gutes gefunden und meine Geschicke mit Paint waren, nicht von Erfolg gekrönt. Stellt euch einfach vor, das Kreuz steht da drinne und der Balken ist die Brücke und die Verbindung.
Denn dieses Sterben am Kreuz für uns und für unsere Sünden, das war sein endgültiger Schritt auf dich und auf uns zu,
und damit auch deine Eintrittskarte in das gelobte Land. Die Frage ist aber, ob auch du bereit bist, einen Schritt zu gehen, die Einladung anzunehmen. Und wenn ja, dann liegt ein langer Weg vor dir und mir. Da will ich uns auch gar nicht täuschen. Und dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer, wie Xavier Naidoo singt. Wie ihr vielleicht wisst, hat es dann schlussendlich 40 Jahre gedauert, bis das Volk Israel in Kanaan angekommen ist. 40 Jahre für eine gemessene Strecke von 400 Kilometern. Das bedeutet 27 Meter pro Tag. Wahrscheinlich gehen wir innerhalb der ersten 10 Minuten, die wir morgens wach sind, auch schon doppelt so weit. Auf die Toilette, zum Kühlschrank, ins Wohnzimmer. Aber zu bedenken ist, diese 27 Meter gelten nur, wenn sie diesen direkten Weg genommen hätten. Aber Gott hat sie auf Umwege geschickt. Was bedeutet das für dich und mich und warum geht Gott Umwege mit uns? Ich persönlich hasse ja Umwege, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das nicht, weil ich länger brauche, um mein Ziel zu erreichen, oder zumindest nicht nur deshalb, sondern weil für mich dieses Wort Umweg sich immer nach einem Scheitern anhört. Sei es für mich das Sitzenbleiben in der 9. Klasse oder das Nichtbestehen des Gräkums im ersten Anlauf, trotz teurem Intensivkurs und viel Lernerei vor einem Jahr. Aber hätte sich mein Umfeld vor ein paar Jahren durch das Sitzenbleiben nicht geändert, weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Sicherlich würde ich nicht hier vorne stehen. Genauso auch das Nichtbestehen des Gräkums. Durch beides habe ich augenscheinlich Zeit verloren, aber eigentlich, wenn man mal genauer nachdenkt, ist das Gegenteil passiert. Ich habe Zeit gewonnen. Ich habe Zeit gewonnen, mich selbst und meine Freunde besser kennenzulernen. Zeit, mein Verständnis zu vertiefen. Zeit, auch das Lernen zu lernen. Zeit, zu reifen und Verantwortung zu übernehmen. Ich wollte funktionieren und will es bisweilen auch heute noch, aber ich glaube, wir sind nicht da, um zumindest nur zu funktionieren. Manchmal muss man auch einfach mal die Perspektive ändern und sich entschleunigen oder entschleunigen lassen. Dann kann man einen Umweg im Leben auch anders betrachten. Dann stört es auch nicht mehr, weil dann ist es auch kein Umweg, sondern ein, sagen wir mal, Spaziergang, während dem man sich die Zeit nehmen kann, sich neu auf sich und die Welt einzustellen oder einfach mal sich umzugucken und die Landschaft zu bewundern. Warum geht Gott also Umwege mit uns? Erstens, Gott geht Umwege, weil wir Umwege gehen und er mit und für uns leben will. Zweitens, Gott geht mit uns Umwege, weil der Weg das Ziel ist und wir die Erfahrung, die wir auf diesem Weg machen, später brauchen. Drittens, Gott schickt uns auf Umwege, wenn der direkte Weg für uns nicht zielführend ist. Und das bringt mich zu folgender Zusammenfassung. Gott stört sich nicht daran, wenn wir nur wenige Schritte auf ihn zumachen oder auch lange Zeit brauchen, um mit ihm zu gehen, solange wir es tun. Er begegnet uns und wir ihm meist unvermittelt auf unserem Lebensweg, so wie er sich auch den Helden in der Bibel unerwartet offenbart hat. Dem Mose ist er in der Wüste erschienen, als er Schafe weidete. Nicht gerade ein Ort, an dem man Gott etwas Herrliches erwarten würde. Dem Jakob ist er in der Nacht erschienen, als er auf dem Weg war, um seine Ehefrauen zu finden. Keine Situation, in der man ihn jetzt unbedingt erwarten würde. Isaak zog vor einer Not im Land umher, als Gott ihm erschien. Abraham war gerade auf dem Weg von Ägypten nach Kanaan. Immer offenbarte sich Gott unterwegs, quasi nebenbei im Trubel des Alltags. Dann, wenn man ihn nicht erwartet. Und deshalb habe ich mir eine kleine Aufgabe für euch überlegt für die nächste Woche. Sucht mal nach Gott, habt mal die Augen und eure Herzen offen und sucht nach Gott im Geschehen des Alltags, in den Begegnungen mit Menschen und in deinen Schicksalen. Jahwe hat sich in seiner Offenbarung auf den Weg zu uns gemacht. Wir aber sollen uns auch auf den Weg zu ihm machen und diesen, deinen Weg, ob gerade oder krumm, begleitet er. Amen.
Gibt's Fragen?
Ich setze mich auch gern wieder.
Irgendeine?
Ja.
Jake? Ja? Ach ja.
Du hast gesagt, Gott ist ein Gott, der unterwegs ist und wir sollen auch irgendwie unterwegs sein. Hast du irgendwie, ich finde das im Alltag oft irgendwie so schwer, in meinem Leben unterwegs zu sein und nicht so in dem Hamsterrad zu drehen. Ich finde das auch oft gar nicht so leicht, irgendwie Gott zu erspüren, und bei mir brennen keine Dornbüsche vor meinem Haus irgendwie. Hast du irgendwie, nee, ich will nicht mal so ein Dornbusch finden, also hast du irgendwie ein paar Ideen, wie das so ein bisschen alltäglicher für einen werden kann, dass man unterwegs bleibt und Gott darin irgendwie treffen kann?
Okay. Ja. Zum einen das Motiv, dieses Unterwegssein, bezieht sich ja auf den normalen Lebensweg, den jeder von uns geht. Von daher, das ist nicht das aktive Unterwegssein, das wir machen, sondern zumindest für mich das Unterwegssein, das unser Leben ja so zieht. Und in diesem Unterwegssein, finde ich, kann man versuchen, Brechungen zu finden. Sei es, indem man, und das liegt jetzt an jedem selbst, wie er da drauf ist, sich morgens hinsetzt und seine 10 Minuten Bibel liest oder betet, einen Psalm oder einen Vers oder sonst irgendwas im Auto auf der Windschutzscheibe so halb kleben hat, sodass man sich regelmäßig selbst wieder bewusst macht oder guckt, in was, dass man eigentlich ja im Glauben steht und nicht den Alltag, den Glauben komplett wegdrängen lässt. Und auch die der letzte Punkt, dieses Gott im Alltag suchen, wäre etwas für mich, wo ich einfach sagen würde, ich bin achtsam und ich hoffe, das wird jetzt nicht als, es gibt so ein Fachwort dafür, wenn man Gott in der Natur sieht oder nur in der Natur sieht. Wer hilft mir da gerade aus? Ja? Genau. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht pantheistisch ausgelegt da drin. Danke, Manu. Aber wenn ihr rumgeht und euch irgendwie, oder mir geht das zumindest, oftmals so, wenn ich an schöne Stellen komme, wenn ich spazieren gehe oder wenn ich mit dem Hund durch die Gegend laufe, wo ich einfach erstaunt bin darüber. Und das für mich jetzt nicht Gott ist, dieses Schöne, aber so ein bisschen die Schönheit oder den Gedanken der Schöpfung irgendwie wahrnehme. Und auch in Gesprächen, die ich mit Menschen führe, entweder seien es Seelsorgegespräche oder so, wo ich merke, da braucht mich irgendwie jemand oder da öffnet sich jemand mir, was jetzt normal nicht so passieren würde. Das sind für mich so Punkte oder Hinweise, wo ich Gott irgendwie im Alltag spüre oder wahrnehme. Weiß nicht, ob dir das hilft, aber...
Also was ich einen genialen Gedanken finde bei der Predigt, was du sagst, Gott hat verschiedene Versionen. Manchmal kommt ein Update und so. Welche Version hat er sich dir offenbart und wo gab es vielleicht mal ein Update?
Zweite Frage vor der ersten Frage zu klären. Ein Update erfahre ich eigentlich fast tagtäglich durch mein Studium und mit der Auseinandersetzung dessen, wo sich einfach Verständnis vertieft für das, was dahinter steckt. Verständnis auch vertieft in dem Sinne, was haben sich die Menschen damals gedacht, als sie das geschrieben haben, und was lässt das für mich dann an Rückschluss zu, wie sie selbst Gott erlebt oder erfahren haben. Ein Update auch so, insofern, dass wenn ich in der Bibel lese und mir die Texte irgendwie zu eigen mache, versuche rauszufinden, was hat das mit mir zu tun, was will es mir sagen, und auf ein paar Kernpunkte kommen. Wie jetzt heute in der Predigt, zum einen, Gott ist da und er ist auch für dich da und er ist so da, dass du ihn erkennen kannst und für dich erkennen kannst. Genauso wie auch Gott ist anscheinend einer, der Umwege geht, der sein Volk, das er wohin führen will, erstmal ganz woanders hinschickt und in die unmöglichsten Situationen damit auch geraten lässt, die sie aber trotzdem bestehen. Das sind die Updates, die kommen über das drüber nachdenken, über das drüber nachspüren und das Nachlesen in der Bibel. So, wie hat sich Gott, was war das?
Was ist deine Lieblingsversion?
Meine Lieblingsversion. Meine Lieblingsversion von Gott widerspricht, glaube ich, der Realität Gottes. Ich habe Gott, glaube ich, habe ich so ein tolles Bild von, und er mag alle Menschen und er ist bei allen Menschen und er trägt alle Menschen und er hält alle Menschen und es ist ganz egal, wie man sich zu ihm verhält und was passiert und ob man jetzt wirklich Gott nachfolgt und über ihn nachdenkt und betet und so, sondern der ist einfach da und macht alles für dich. Und das ist, glaube ich, aber gerade ein falsches Bild. Gott fordert uns heraus und Gott versucht, mit uns zu sein, genau wie Mose,
Mose fordert er auch heraus. Mose hat sich ja zurück oder musste sich zurückziehen, war dann als Schafhirt unterwegs, hat er sich wahrscheinlich nicht so vorgestellt, sein Leben, vor allen Dingen nachdem er ja am ägyptischen Hof eine Ausbildung erfahren hat und für ihn wahrscheinlich eine ganz gute Zukunft und eine ganz sichere Zukunft war. Er hat sich dann in sein neues Leben reingewunden und war dann damit sicherlich nicht super zufrieden, aber er hat sein Leben halt einfach gelebt. Bitte? Ja, zum Punkt kommen, das würde ich, wenn ich jetzt meinen Gedanken wieder hätte. Genau, aber Gott hat Mose dann herausgefordert. Er hat gesagt, gehe zurück und mache das. Und Mose hat gesagt, aber ich kann nicht reden. Meine Zunge ist taub und ich kann ja überhaupt gar nichts. Was willst du überhaupt von mir davon? Schick doch irgendjemand anderen. Und da wurde Gott zornig und hat gesagt, nein, ich habe gesagt, du sollst gehen und du wirst es machen, weil ich überfordere dich nicht in dem, was du machen sollst, aber ich fordere dich heraus. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der irgendwo steht. Und nicht umsonst steht auch im Neuen Testament die Geschichte, als Jesus dann von dem Himmel erzählt, mit den Schafen und mit den Böcken, die getrennt werden. Und es gibt Leute, es gibt Menschen, die kommen halt rein und es gibt Menschen, die kommen nicht rein. Und da ist das Neue Testament unheimlich klar. Und das ist was nicht häufig sich bewusst gemacht wird. Von daher, das Ganze soll jetzt nicht in einen Tunszusammenhang eingehen. Ihr müsst jetzt was tun, damit das irgendwie geht. Denn durch die Gnade Gottes schaffen wir es. Aber die Gnade Gottes zu haben, heißt nicht, wir setzen uns jetzt hin, legen die Füße hoch und machen nichts mehr.
Gibt es irgendwelche Fragen, die kurz beantwortbar sind? Ja.
Ja.
Also neulich war ich mir so dran, so zwei Männer an der Tür gingen und dann haben sie doch von den Zeugen beobachtet.
Ja.
Und da haben die mir auch so Scheiben gezeigt und da ging es auch um den Nahgott. Was ist das richtig?
Also was ist richtig, dass da...
Jehova oder Jahwe?
Ja.
Okay. Man kann sich nicht festlegen, der Stand der Forschung, und ich bin da ein bisschen, ich gucke aus dem Blick, weil ich das studiere und man sich damit versucht zu rekonstruieren, was stand da früher. Wie gesagt, in dem Hebräischen, die haben kein A, kein E, kein O und kein U reingeschrieben. Von daher ist die Zuordnung schwierig. Aber es gibt Punktierungen, die anzeigen, was dort stehen sollte, also was dort an für Buchstaben noch mit reingehören. Die Sache mit Jehova, die ist im Mittelalter passiert, weil sich die Menschen natürlich gefragt haben, was steht denn da jetzt? Wir haben JHWH und was könnte man denn damit jetzt machen? Und dann haben sie Eli, auf jeden Fall das hebräische Wort für Gott. Es gibt einmal Jahwe, das heißt, Adonai, es kommt dann, oder Adonai, haben sie Adonai? Jehova, nee. Auf jeden Fall, so, Jehova ist ein Irrtum. Das ist der Punkt, auf den ich mich stellen würde und auf dem Punkt, wo sich auch die Wissenschaft stellt, die Bibelwissenschaft. Das ist ein Irrtum. Ob es jetzt wirklich Jahwe heißt oder ob dieser Name einfach irgendwie unaussprechbar ist, das ist die andere Frage. Bisher wird davon ausgegangen, dass es Jahwe heißt. Ich weiß, es ist keine befriedigende Antwort, aber irgendwo müssen ja auch ein paar Geheimnisse bleiben.
Vielen Dank, Lennart.